16. Kapitel. Allmählich legte sich das Gewitter. Die Wolken zogen davon und machten den vier Sonnen Platz, die nun die durchweichten, müden Reisenden wärmten. Grisby war kaum noch zu sehen. Er war in eine kleine Dampfwolke eingehüllt, solange seine Mäntel trockneten. Kovac hatte aus seinen unerschöpflichen Taschen einige Blatt Löschpapier hervorgeholt und tupfte sich damit trocken. Und Captain K. tat sein Bestes, seine Hosen auszuwringen, ohne sie auszuziehen. Rebecca versuchte sich an die Worte des Rätsels zu erinnern. Wie war das noch? Wirf einen Blick durch das Nadelöhr, finde den Federquell, der nahe verborgen. Sie stand auf und sah sich um. Die Berge ringsum und die Landschaft, die sich zu ihren Füßen dehnte, boten einen herrlichen Anblick. Von diesem hochgelegenen Aussichtspunkt aus konnte man meilenweit sehen, aber nirgends war ein Federquell. Und was war das überhaupt, ein Federquell? Rebecca ging zur anderen Seite des Nadelöhrs hinüber. Sie war so sehr in den schönen Ausblick versunken, dass sie nicht das große Loch mitten im Boden des Nadelöhrs bemerkte. Sie stolperte und fiel vornüber. Heftig mit den Armen rudernd, stürzte sie mit einem Strei hilflos in das tiefe, dunkle Loch. Sie fiel, kopfüber und kopfunter, abwärts, 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 durch das hohle Innere des großen Nadelfelsens. Sie bereitete sich auf den unvermeidlichen Aufprall vor, doch der blieb aus. Vielmehr schien sie, den Kopf voran, in etwas sehr Weiches zu fallen, etwas, das ihren Fall bremste. Sie schlug die Augen auf. Sie fiel durch eine Masse von Federn. Wunderbare, daunige, weiche, purpurne Federn. »Natürlich«, dachte Rebecca, »der Federquell, ich habe ihn gefunden.« Mit einem sanften Ruck endete der Sturz. Sie war gelandet. Rebecca streckte die Arme aus und schwamm durch die Federn. Schon nach wenigen Zügen trat sie in eine weite unterirdische Höhle. Sie war riesig, viel größer als ein Dom. Die Wände und die ferne Decke sahen aus, als wären sie mit flutenden Tüchern aus glänzend weißer Seide überzogen. Riesige Flächen wallten und wogten und schwebten und flatterten. Auch der Boden war mit diesem Stoff bedeckt. Es war so, als hätten 100 Schneider 1000 Ballen ausgerollt, um 1 Million Brautkleider zu nähen und dann alles sorglos auf dem Boden liegen gelassen. Rebecca starrte und staunte. Sie streckte die Hand aus und berührte die erste Lage dieses Stoffes. Doch dann zog sie die Hand schnell wieder zurück. Der Stoff war klebrig. Ein paar feine Streifen dieser Seide hafteten an ihren Fingern. Sie wischte sie schnell ab. Die Höhle schien von unendlich vielen kleinen blauen Lichtern hoch an der Decke erhellt zu werden. Und an der anderen Seite, jenseits des Seidenmeeres, war die Tür. Plötzlich hörte Rebecca ein Geräusch hinter sich. Es kam von der Öffnung des Federquells. Das Geräusch war sehr fern, kam jedoch immer näher. Und es endete jäh mit einem dumpfen Aufprall. Gleich darauf folgte ein zweiter Aufprall, dann ein dritter. Die Federn in der Öffnung wirbelten wie vor einem Wirbelsturm und daraus kamen Grisby, Kovac und Captain K. hervorgekrochen. Sie schienen ganz und gar nicht überrascht zu sein, Rebecca hier vorzufinden. Nachdem sie sich begrüßt und die Federn von sich gestreift hatten, meinte Kovac, es sei Zeit, sich wieder einmal die Karte anzusehen. Sie breiteten sie auf dem Boden aus und knieten davor nieder. Rebecca zeichnete mit dem Finger den Weg nach. »Wir waren am Nadelöhr, wir sind im Federquell und hier geht es jetzt weiter.« Sie las vor. »Durchquert die Seidenhöhle. Das fordert Mut. Ihr werdet es sehen. Erkennt das Zungenbrechermonster, geht an ihm vorüber, so seid ihr dem Baum näher.« »Das hier muss ja wohl die Seidenhöhle sein«, sagte Rebecca. »Aber mir ist nicht klar, wieso man mutig sein muss, um sie zu durchqueren.«
»Sieht eigentlich ganz sicher aus«, stimmte Captain K. zu.
»Ich wette, meine Füße werden wehtun«, knurrte Grisby.
»Warum?«, fragte Kovac.
»Alles tut meinen Füßen weh«,
antwortete Grisby ergeben. Sie gingen auf dem seidigen Teppich voran. Die klebrigen Seidenstreifen setzten sich an ihren Schuhen und Füßen fest, und mit jedem Schritt wurde es schwerer, die Beine zu heben. Als sie den halben Weg zurückgelegt hatten, setzte sich Kovak für einen Augenblick, um die Seidenfäden abzustreifen, die sich unter seinen Schuhen angesammelt hatten. Es gelang ihm, einige Fäden zu entfernen, dann versuchte er aufzustehen, doch er konnte es nicht. Er klebte mit dem Hosenboden fest. Er wollte sich mit den Händen abdrücken und sogleich waren auch sie festgeklebt. Rebecca und Captain K. ergriffen je einen von Kovaks Armen und zerrten ihn hoch. Kovak wurde befreit und es gab ein Geräusch wie von einem abgerissenen Heftpflaster.
»Nur schnell hinaus hier«, sagte er, »schnell!«
Doch ehe sie sich noch rühren konnten, erschraken sie vor einem schwirrenden Geräusch, das von oben herunterdrang. Sie blickten hinauf. Die Millionen kleinen blauen Lichter bewegten sich. Plötzlich huschten zwei von ihnen an Rebekkas Gesicht vorüber. Es waren gar keine Lichter. Es waren Augen, die Augen kleiner, fledermausähnlicher Geschöpfe. Die Bewohner der Seidenhöhle. Das schwirrende Geräusch entstand durch ihren Flügelschlag. Sekunden später war die Luft voll von ihnen. Sie kreisten und flatterten und jagten um ihre Köpfe. Rebecca schlug die Arme vor ihr Gesicht.
»Lauft!« schrie Crispy.
Aber sie konnten nicht laufen. Die Seidenhöhlenvögel zogen lange, dünne Spinnfäden hinter sich her und schon gingen sie daran, die vor Entsetzen starre Gruppe darin einzuhüllen. Die feinen Fäden legten sich ihnen allen dicht um Arme und Beine, über ihr Haar, über ihre Augen. Das Gewebe wurde dichter und dichter, da ein Faden sich zum anderen fügte, Stricke bildete, Taue, endlich dichte Gewebe aus dicken Tauen. Rebecca zerrte sich diese Spinnfäden vom Gesicht und sah, dass ihre Gefährten ebenso eingesponnen wurden wie sie. Captain K. und Crispy konnten nichts mehr sehen und liefen hilflos gegeneinander. Sofort waren sie durch die klebrigen Fäden zusammengeklebt. Kovak raffte seine ganze Kraft zusammen, konnte einen Arm befreien, riss damit einen Teil des Gewebes fort und versuchte angestrengt, mit der Hand seine Tasche zu erreichen. Rebecca drängte zu ihm und half ihm so gut sie konnte, etwas von dem Gewebe abzureißen. Dadurch gelang es Kovak endlich zu finden, was er suchte. Er zog die Hand aus der Tasche und seine Finger umklammerten eine Schachtel mit Wachszündhölzern.
»Zünde eins an«, rief er Rebecca zu.
Schon wurde auch die Streichholzschachtel von Fäden überzogen. Kovak drückte die Schachtel auf und mit der freien Hand griff Rebecca nach einem Streichholz. Das erste und die folgenden Hölzer fielen zu Boden. Doch endlich gelang es ihr, eins anzuzünden. Sofort schrumpften die Fäden an ihrer Hand zischend zusammen. Es gab weder Flamme noch Rauch, doch das Gewebe verschwand. Kovak befreite sich und zündete ein zweites Hölzchen an. Davor schienen sich die Seidenvögel zu fürchten. Sie flatterten bis zur Decke und warteten dort, zu einer großen Wolke zusammengeballt, auf eine Möglichkeit zu einem neuen Angriff. Rebecca und Kovak gingen auf das große weiße Bündel zu, in das sich Crispy und Captain K. verwandelt hatten. Sobald er von der Flamme berührt wurde, fiel der dicke Kokon in sich zusammen. Kovak warf ein brennendes Streichholz auf den Boden und es schmolz sogleich einen Weg frei. Sie fingen an zu laufen. Die Seidenhöhlenvögel folgten ihnen, blieben jedoch dicht unter der hohen Decke der Höhle. Kovak riss immer wieder Zündhölzer an und warf sie vor sich auf den Boden. Schon hatten sie fast die Tür und damit Sicherheit erreicht. Kovak suchte in der Schachtel nach einem weiteren Zündholz. Nur noch ein einziges war übrig. Die Seidenhöhlenvögel schienen zu spüren, dass jetzt die Gelegenheit zu einem neuen Angriff gekommen war. Sie schwebten hernieder.
»Das ist das letzte Zündholz«, rief Kovak. »Gebt mir irgendetwas, das ich anzünden kann.«
Captain K. zögerte nur einen winzigen Augenblick. Er löste seinen Geisterstock vom Gürtel.
»Zünd ihn an!«
schrie er. Rebecca erschrak. »Sie dürfen doch den Geisterstock nicht verbrennen«, sagte sie.
»Zünd ihn an!«
sagte der Captain entschlossen.
»Das ist unsere einzige Chance!«
Kovak entzündete das Streichholz und hielt es an ein Ende des Geisterstabes. Das Geisterholz war zundertrocken und fing sofort Feuer. Die Seidenhöhlenvögel zogen sich zur Höhlendecke zurück. Den brennenden Stock vor sich herschwenkend, führte Captain Carr seine Freunde zur großen eisernen Tür. Grisby versuchte, sie zu öffnen. Sie rührte sich nicht. Kovac kam ihm zu Hilfe.
»Schnell!«
schrie der Captain. Er streckte den brennenden Geisterstab vorwärts, bis das Feuer ihm die Fingerspitzen versenkte. Dann ließ er ihn fallen. Sofort kamen die Seitenhöhlenvögel wieder herabgeschossen. Doch diesmal kamen sie zu spät. Die Tür hatte sich gerade weit genug öffnen lassen, dass die Freunde sich hindurchzwängen konnten. Captain Carr wartete, bis alle drin waren, dann folgte er nach. Grisby zog die Tür zu. Die vier Freunde wankten vorwärts und ließen sich erschöpft zu Boden fallen. Rebecca schaute zu Captain Carr hinüber. Das Verbrennen des Geisterstabes war das größte Opfer, das er hatte bringen können. Herr Glimmer hatte ihm Gold und Diamanten dafür geboten. Es war der einzige Geisterstock der Welt, die einzige Waffe, vor der sich die Geister fürchteten. Und nun gab es diese Waffe nicht mehr. »Es tut mir leid«, sagte Rebecca leise.
»Der Stock hat meinem Vater gehört«, sagte Captain Carr und starrte zu Boden.
»Er hat uns das Leben gerettet«, murmelte Grisby.
Captain Carr nickte. Er schien ganz benommen zu sein.
»Wenn wir den Geisterbaum finden, wirst du dir einen neuen schneiden können«, sagte Kovac, um den Freund aufzuheitern.
»Allmählich glaube ich, wir werden ihn niemals finden«, antwortete Captain Carr niedergeschlagen.
Alle schwiegen wieder. Rebecca stand auf. Sie waren in einem kleinen, quadratischen Raum. Eine Wand bestand aus Felsgestein und enthielt die Tür, durch die sie gekommen waren. Die anderen drei Wände waren aus Metall, glatt und glänzend. »Wenigstens an diesem Raum ist nichts, wovor man sich fürchten müsste«, dachte sie dankbar. Aber dann kam ihr ein anderer Gedanke. Der einzige Ausweg aus diesem Raum war die Tür, die wieder in die Seidenhöhle führte. Sie ging an den drei glatten Wänden entlang. Nirgends ein Spalt, ein Riss, eine Öffnung. Sie trat an den Winkel zwischen der glatten Metallwand und dem Felsen. Und dort war in der glatten Metallfläche ein kleiner roter Knopf angebracht und darunter stand »Drücken«. Also drückte Rebecca auf den Knopf. Darauf folgte ein »Zuuuusch« und ein leise rollendes Geräusch. Zwei Metalltüren schoben sich vor die Höhlenwand und vereinten sich miteinander. Dann war ein Gerassel wie von einer großen Maschine zu hören, ein leises Klappern, dann ein Gefühl wie bei einem freien Fall. Und plötzlich wusste Rebecca, wo sie sich befanden. In einem Fahrstuhl. Und sie fuhren abwärts.